بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wir machen weiter inshallah ta'ala mit der Biografie des Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Und nun kommen wir zu seinen Werken. Ganz kurz beispielhaft noch andere Werke, um dann über das eigentliche und Hauptwerk, das die Hadith-Sammlung Sahih al-Bukhari, zu sprechen. Zu den Werken, die er verfasst hat, gehört Al-Adab al-Mufrad, also ein gesondertes Werk, also das gesonderte Buch über Adab, über das Benehmen, auch eine Hadith-Sammlung, in der er die Hadithe erwähnt hat über die Charakterreinigung und das Verhalten. Wichtig hier an dieser Stelle ist zu erwähnen, dass nur wenn wir erwähnen, dass ein Hadith aus Sahih al-Bukhari ist, ist er authentisch. Wenn wir aber sagen, al-Bukhari überliefert in einem anderen Werk, zum Beispiel in Al-Adab al-Mufrad sagt al-Bukhari dies und jenes, überliefert er. Hier, so wie bei jeder anderen Hadith-Sammlung, muss geprüft werden, ob er denn authentisch ist oder nicht. Denn, wie wir sehen werden, er hat nur die strengen Bedingungen beachtet, also diese Art der strengen Bedingungen in seinem Sahih-Werk. Das heißt natürlich nicht, dass er dann nachlässig war in anderen Werken, aber da war er nicht so streng. Und deswegen, denn wir haben ja schon öfter erwähnt, Gelehrte überliefern manchmal auch absichtlich nicht so authentische Hadithe. Er gibt ja den Überlieferungsweg. Und er denkt sich natürlich, dieses Werk ist eigentlich erst einmal für Leute, die mit diesen Überlieferungswegen, also Asanid, was anstellen können. Und deswegen sagt er sich, okay, dann kann ich auch mal andere Hadithe erwähnen, die nicht so authentisch sind. Denn der Leser, der Fachleser, wird erkennen, okay, diese Überlieferungskette, da ist der und der, da ist dieser Hadith nicht so authentisch. Also, das war das eine Werk, Al-Adab al-Mufrad. Dann ein wichtiges Werk von Imam al-Bukhari ist auch Khalqu Af'al al-Ibad. Auch das wieder eine Hadith-Sammlung, in der er das Thema über Al-Qadha wal-Qadr behandelt. Und zwar ein spezielles Thema, das die Taten der Geschöpfe von Allah erschaffen sind. Denn es gab ja die Sekten Qadariyya und Jabriyya, und die einen sagen, wir haben überhaupt keinen Willen, das sind die Jabriyya, die anderen sagen, Allah weiß gar nicht erst, was passiert, erst wenn es eintritt, das waren die Qadariyya. Und da gab es die Diskussion, gut, unsere Handlungen nun, sind sie ein Geschöpf Allahs oder sind sie kein Geschöpf Allahs? Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und er hat euch erschaffen, samt dessen, was ihr tut. Das ist einbillig. Auf jeden Fall, er erörtert dieses Thema hier in diesem Werk. Und das führt uns dazu, dass wir über die Aqida dieses Imams sprechen. Seine Aqida ist die Aqida von Ahlus Sunnati wal Jama'a. Und in diesem Werk, Khalq Af'al al-Ibad, erwähnt er zum Beispiel die Eigenschaft Allahs, dass er mit Stimme spricht. Das ist das, was die Kalam-Schulen nicht akzeptieren. Und deswegen die Rede Allahs, das Sprechen Allahs umdeuten. Al-Bukhari rahimahullah sagt, und dass, also wir glauben, und dass Allah der Erhabene mit einer Stimme ruft, die von dem, der fern ist, ebenso gehört wird wie von dem, der nahe ist. Dies ist keinem anderen als Allah, erhaben sei er, eigen. Also nur Allah hat diese Eigenschaft, dass egal wie weit man ist, hört man Allah, also gemeint ist Yawm al-Qiyamah. Ja, also wenn Allah subhanahu wa ta'ala ruft. Darin liegt ein Beweis dafür, dass die Stimme Allahs nicht den Stimmen der Geschöpfe gleicht, denn seine Stimme wird aus der Ferne ebenso gehört wie aus der Nähe und die Engel fallen von seiner Stimme in Ohnmacht. Wenn aber die Engel einander zurufen, fallen sie nicht in Ohnmacht. Also er widerlegt hier jene, die sagen, nee, ist gemeint, die Engel rufen dann und deswegen, oder wenn Engel sich gegenseitig rufen, fallen sie in Ohnmacht. Er sagt, diese Fähigkeit haben die Engel nicht. Das heißt also, das ist nur ein Beispiel, die Aqida von Al-Imam Al-Bukhari ist die Bestätigung der Eigenschaften Allahs Tabaraka wa Ta'ala. Und das zeigt noch einmal, dass unsere Aqida die Aqida der Salaf ist. Nicht die Aqida von Ibn Taymiyyah oder die Aqida von Muhammad ibn Wahhab oder die Aqida von Ibn Baz. Nein, die Aqida ist die Aqida der Salaf. Aber diese Gelehrte Ibn Taymiyyah oder andere, die haben eben die Aqida der Salaf verbreitet. Also, weil man unterstellt, ja, dass man sagt, das ist alles erfunden, sowas gab es ja gar nicht. Also, wie Eigenschaften Allahs bestätigen, das, sowas gibt es ja gar nicht. Doch, das sind die Aussagen der Salaf. Und wir folgen den Salaf, also As-Sahaba, Tabi'in, Tabi'at Tabi'in, in deren Aqida. Und deswegen sagen wir auch, egal wer dir was sagt, schau dir an, wer von den ersten Generationen hat das gesagt? Gibt es jemand von den Sahaba, der gesagt hat, Allah spricht nicht? Oder der gesagt hat, Allah spricht, bedeutet, er erschafft einen Ton, wie es die Kalam-Schulen sagen? Gibt es jemand von den Sahaba, der gesagt hat, Allah Azza wa Jalla hat Musa nicht angesprochen? Musa a.s. hat Allah nicht gehört, so wie es die Kalam-Schulen sagen. Die Kalam-Anhänger sagen, da, das ist wieder Unterstellung, wir sagen, er hat angesprochen. Ja. Besonders die Asha'ira und Maturidiyya, also die Mu'tazila sind ja ganz deutlich. Die sagen, der spricht nicht, Punkt, Sache ist erledigt. Die Asha'ira und Maturidiyya, die sagen, also sowas können wir ja nicht sagen. Also machen wir was, wir sagen, er spricht, aber dann deuten wir das so um, dass am Ende er doch nicht spricht. Und das machen sie bei vielen Eigenschaften. Sie sagen, doch, doch, wir sagen, Allah spricht. Alhamdulillah, aber Sekunde. Nein, nein. Sein Sprechen bedeutet, er erschafft eine Stimme. Ja, jetzt hat er doch nicht gesprochen. Doch, wir nennen das Sprechen. Und so ändern sie die Begrifflichkeit. Wenn du sagst, sie bestätigen nicht die Barmherzigkeit. Oh, was für eine Unterstellung. Doch, wir bestätigen die Barmherzigkeit Allahs. Okay, was heißt das? Das bedeutet, der Wille zum Guten. Ja, der Wille ist eine Eigenschaft und Barmherzigkeit ist eine Eigenschaft. Das heißt, sie gehen immer damit um, sie sagen, doch, doch, wir bestätigen, doch, wir ja, aber ihr lehrt den Begriff von dessen Bedeutung, füllt ihn mit einer anderen Bedeutung. Ihr deutet um, interpretiert um. Das hat kein Sahabi getan. Sondern die Sahaba haben es so genommen, wie es ist. So, wie es überliefert wurde. Nun wird natürlich, weil Imam al-Bukhari, rahimahullah, ein wichtiger Imam ist, das ist ja nicht irgendjemand. Also versucht man auch bei ihm, Aussagen zu finden, die Ansichten der Sekten bestätigen. Das versucht man bei Imam Ahmad, rahimahullah, bei Imam Abu Hanifa, rahimahullah, bei Imam Malik, rahimahullah, damit diese Sektenanhänger sagen, da siehst du, wir folgen Imam Ahmad, Imam, und deswegen das Neueste, was ich auch noch nie gehört habe, ist hanbalitischer Kalam, ja, also so ein Spagat. Wir sind Ahlul Hadith und hanbalitischer Kalam. Was ist das? Al-Imam Ahmad ibn Hanbal hat kein Kalam betrieben. Also dieses Rationale. Dann kommen natürlich die anderen und sagen, ja, guck mal, Ibn Taymiyyah betreibt auch Kalam. Guck mal, Kalam bedeutet nicht, also wir sind nicht gegen Kalam im Sinne von, du darfst deinen Verstand nicht benutzen. Sondern Kalam bedeutet den Verstand voranstellen vor der Offenbarung. Und das ist ein Gesetz bei den Kalam-Schulen. Al-Qanun, Al-Kulli, das absolute Gesetz, was Ar-Razi und andere verteidigt haben. Wenn Offenbarung dem Verstand widerspricht, muss Verstand vorangestellt werden. Das ist Kalam, was die Ulama wie Schafi'i, Rahimahullah und andere kritisiert haben. Also, man versucht, diese Gelehrten auch zu gewinnen, dass man sagt, sie haben auch diese Form des Kalam vollzogen und sie haben auch umgedeutet. Und so heißt es, dass Imam al-Bukhari rahimahullah das Lachen Allahs, al-Dahik, umgedeutet hat. Aber das ist nicht authentisch überliefert über al-Bukhari rahimahullah. Da sagt wer? Das sagt Ibn Hajar al-Asqalani, kein Wahhabit. Also Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah sagt selbst, er, al-Khattabi, ein Autor, der das behauptet hat, sagte Abu Abdullah, also al-Bukhari rahimahullah, sagte, die Bedeutung von al-Dahik, also das Lachen hier, ist die Barmherzigkeit. Ibn Hajar kommentiert, ich habe das in den Ausgaben des Bukhari, die mir vorliegen, nicht gefunden. Also Ibn Hajar ist ja der Sahih-Bukhari-Experte schlechthin. Er hat ja dieses Werk kommentiert in seinem Werk Fathul Bari. Und das ist eines der grandiosesten Werke des Islams. So viel Wissen steckt da in diesem Werk, das ist nicht normal. Das bedeutet also, man versucht immer, die Gelehrten, besonders eben der Salaf, genauso wie die Aussagen von Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, so zu benutzen, um zu behaupten, die Ansichten der Kalam-Schulen sind richtig. Und deswegen muss man sich immer in Acht nehmen. Und deswegen muss man von Gelehrten lernen, die bekannt sind für ihre Aqida, auch im Fiqh. Denn die Mode heutzutage ist ja, lass uns klassische Rechtsschule lernen. Es gibt zwar Ibn Baz und Ibn Uthaymin und Fawzan und Ibn Jibrin und so, aber alle mal weg. Wir wollen bitte klassisch wieder lernen. Wir wollen anfangen, Imam Ahmed ibn Hanbal sein Fiqh, Imam Malik sein Fiqh. Okay, theoretisch ist überhaupt nichts dagegen zu sagen. Bei wem, bitteschön? Das ist der springende Punkt. Bei wem willst du das lernen? Ja, da ist einer, der ist Experte für hanbalitische Rechtsschule. Okay, sehr schön. Oder für malikitische, ist egal welches. Okay, sehr schön. Was ist seine Aqida? Wo sind seine Aqida-Werke? Nee, der hat keine Aqida-Werke. Wie, der hat keine Aqida? Hat er nie was über Aqida gesagt? Nee, das ist ein Fiqh-Experte, Habibi. Fiqh bedeutet, da kommt irgendwann das Thema Maulid feiern. Dann kommt irgendwann das Thema dies und jenes. Wenn du nicht weißt, wie seine Aqida ist, dann weißt du nicht, ob sich nicht irgendwann ein Fehler einschleichen wird. Denn das war schon immer so. Da diese vier großen Imame anerkannt sind bei allen Muslimen, natürlich Ahlus Sunnah, deswegen hat man immer gesagt, guck mal, wir Hanafiten, Shafi'iten, Malikiten, Hanbaliten und zack, kommt die Bid'a rein. Warum, ich möchte wirklich wissen, also jetzt der Mehrwert, warum lasse ich Gelehrte wie Ibn Baz, zum Beispiel Ibn Uthaymin, also es gibt ja viele, wo ich schon weiß, deren Aqid, Alhamdulillah, ist richtig und sie folgen nicht blind und so weiter. Und nein, ich muss das erste Werk in Hanafitische Rechtsschule erstmal durchnehmen und so weiter und dann. Und willst du ein Großgelehrter werden? Das ist sehr schön. Aber dann musst du auch in ein islamisches Land zu Großgelehrten. Wenn du hier etwas lernst, das ist genauso wie eine Sanitäterausbildung. Und nicht ein Studium zum Neurochirurgen. Der Sanitäter, Krankenpfleger, lernt er die Anatomie des Menschen so wie Professor für Neurochirurgie? Lernt er Physiologie und Biochemie und alle medizinischen Fächer so wie ein Arzt? Nein, der lernt die Basics, damit er dann am Ende die Infusion geben kann, oder nicht? So, du willst, was willst du denn werden? Ich will der Obermufti von Deutschland werden. Okay, Jazakallahu khairan, dann ab in ein islamisches Land und studier von Anfang an und wir sehen uns in 40 Jahren wieder. Aber wenn du sagst, ich will Dauer machen, sehr schön, also der Krankenpfleger. Du bist der Krankenpfleger, du bist der Sanitäter, nicht der Notarzt, der Helfer, der gibt die Tasche. Der muss nur wissen, ob alles in der Tasche drin ist. Aber wie man das Gerät benutzt und so weiter und so fort, das Ding ja aufmachen, ja, und so, das ist Notarzt. Du bist kein Notarzt. Also genügt was? Genügt, dass du am Ende weißt, was ist nun die richtigere Ansicht von einem Gelehrten, dessen Aqida ausreicht. Weil wenn du jetzt sagst, nee, ich will eine Rechtsschule lernen, und zwar von Null. Okay, Jazakallahu khairan. Das haben ja die Großgelehrten. Ansonsten wirst du kein Großgelehrter. Willst du Großgelehrter werden, musst du so studieren. Aber du willst doch gar nicht Großgelehrter werden. Mach dir erstmal bewusst, was ist dein Ziel? Ich will Da'iya sein, ich will Imam in einer Moschee sein, ich will auf Social Media. Super, also Sanitäter. Erste-Hilfe-Kurs. Also brauchst du nicht diese Sachen. Warum? Woran? Wo liegt das Problem? Ja, das Problem liegt, bei wem willst du lernen? Bei wem möchtest du bitte lernen? Yani, du lässt jetzt einer wie Ibn Uthaymin oder Ibn Baz, die bekannt sind, über ihre Ansichten wurden Doktorarbeiten geschrieben. Yani, das wurde durchforstet und nochmal geprüft und nochmal geprüft. Härtetest 1, 2, 3, 4, 5. Am Ende hat man gesagt, Jungs, die haben's drauf. Sehr schön. Den lässt du jetzt beiseite und sagst, nein, da ist ein Absolvent Medina oder von mir aus, was weiß ich, Marokko, Tunesien, und der bringt mir jetzt Hanbalitische Rechtsschule bei. Also der ist besser als Ibn Uthaymin. Ja, bei allem Respekt, es geht mir jetzt nicht darum, die irgendwie fertig zu machen. Jazakallahu khair. Aber entschuldige, yani dieser Absolvent jetzt, da, der ist Doktor, sehr schön, seit 50 Jahren, ist er im Range von Ibn Uthaymin, Ibn Baz, Al-Albani, Al-Fawzan, Ibn Jibrin und so weiter? Nein, okay, also dann ist die Frage, welchen Sinn macht es? Das habe ich nicht verstanden. Welchen Sinn macht es zu sagen, nein, ich fange jetzt mit dem kleinsten Büchlein an und meistens findest du da gar kein Hadith, keine Ayah. Mach das, tu das nicht, das, mach das und das nicht. Und wenn du das machst, dann machst du das. Okay, sehr schön. Nächstes Buch, immer noch keine Ayah, kein Hadith. Mach das nicht, mach das und das. Habibi, dein Herz, ich will qala Allah, qala Rasulullah. Liest du ein Buch von Ibn Uthaymin? Bismillahirrahmanirrahim, zack, denn Allah sagt, und der Beleg ist, weil Allah sagt, das belebt dein Herz. Das belebt dein Herz. Also noch einmal, auch wenn ich jetzt eine etwas größere Ausfahrt oder Umleitung genommen habe, denn wie gesagt, das ist Mode geworden bei vielen. Nein, ich lerne das nicht, ich lerne Rechtsschule. Ja, sehr schön, barakallahu fik. Aber warum? Und bei wem? Und warum lässt du diesen Schatz, den wir haben, besonders auf Deutsch ist vieles da, du willst eine Fatwa, du gehst auf Islam-Qua, oder nicht? Vieles übersetzt, auf Islam-Web, vieles übersetzt. Nein, ich will, warum einfach, wenn es auch schwer geht, bitte. Ich lasse das weg. So, jetzt bin ja Schafi'ite geworden seit vorgestern. Und okay, und jetzt habe ich Metten Abi Shuja'a gelesen. Da steht nichts von Bitcoin. Okay. Ibn Uthaymin, ja gut, das war mal, ja. Okay, aber Rahimallah, das. Jetzt, wo finde ich jetzt eine Antwort? Warum tust du dir das an? Kann mir das bitte schön jemand sagen? Warum tue ich mir sowas an? Hauptsache, ich habe Rechtsschule gelernt. Aber bitteschön, wer nicht will, der hat schon. Also wer sagen will, nein, ich will das so, bitteschön. Kommen wir nun zum eigentlichen Werk, Sahih al-Bukhari. Der vollständige Titel heißt Al-Jami' al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar min Umuri Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama wa sunanihi wa ayyamih. Das ist der komplette Titel von Sahih al-Bukhari. Gekürzt ist der Titel Sahih al-Bukhari oder eben Al-Jami' al-Sahih. Al-Jami' also etwas, was sammelt, also eine Sammlung. Al-Musnad, welches mit Überlieferungsketten versehen ist. Al-Sahih, hier also nur Sahih-Hadithe. Keine unauthentischen Hadithe, sondern nur Sahih. Al-Mukhtasar, das ist eine Kurzfassung. Sahih al-Bukhari ist eine Kurzfassung. Min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, von den Angelegenheiten des Gesandten sallallahu alaihi wasallam und seine Sunna und seine Biografie. Das ist der Titel von Sahih al-Bukhari. Also die umfassende, mit Überlieferungsketten versehene, authentische und zusammengefasste Sammlung über die Angelegenheiten des Gesandten sallallahu alaihi wasallam, seine Sunnen und seine Tage. Al-Jami' bedeutet, dass er nicht nur ein Thema behandelt, sondern verschiedene, umfassend, denn es gibt andere Werke, wie die Sunan, Sunan al-Tirmidhi, Ibn Majah und so weiter, die behandeln nicht so viele verschiedene Themen wie Al-Jami'. Also Al-Jami' bedeutet, Al-Bukhari rahimahullah will ein umfassendes Werk über verschiedene Themen, auch Aqidah und so weiter, yani verschiedene Themen des Islams. Er hat also über Al-Aqidah gesprochen, also Hadithe über die Aqidah, dann Hadithe über Fiqh, dann Hadithe über Tafsir, Hadithe über die Sira und Hadithe über Enthaltsamkeit, Az-Zuhd, ja, und andere Themen. Warum hat Imam al-Bukhari rahimahullah dieses Werk überhaupt verfasst? Und zwar sagt man, es gibt zwei Gründe. Der eine Grund lautet, dass sein Lehrer, einer seiner Lehrer, Ibn Rahaway, rahimahullahu ta'ala, eines Tages sagte, es wäre gut, wenn jemand die authentischen Hadithe gesondert sammelt. Und al-Bukhari, rahimahullah, ein junger Schüler, hat das gehört und hat gesagt, gute Idee. Also war das einer der Gründe, warum al-Bukhari das getan hat. Und hieraus lernen wir, dass wir die Jugend motivieren sollen. Ibn Rahaway sagte nicht, also, ich bin der Einzige, der alles kann. Ja, und deswegen brauche ich euch keine Vorschläge zu geben. Ja, sondern er hat ihnen gesagt, es wäre gut, diese Sache, dass jemand mal die Hadithe sammelt. Also motiviere die Menschen. Natürlich die, die in der Lage sind. Jetzt nicht irgendjemandem, sondern egal was es ist. Wenn es zu Hause ist, so, wer macht mal den Plan für unseren Ausflug? Und dann guckst du, achtet er darauf, dass Gebetszeiten eingehalten werden, wo wir dann beten, wo gibt's Halal-Essen und so weiter. Lass ihn mal. Das heißt, motiviere den Nachwuchs. Das heißt, Ibn Rahaway, rahimahullah, bekommt durch diesen Vorschlag den Lohn dieser Hadith-Sammlung des Imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Wer zu einer guten Sache aufruft, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der bekommt den Lohn dafür, ohne dass der andere, der das tut, weniger davon hat. Er bekommt seinen Lohn und zusätzlich derjenige, der ihn motiviert hat. Der nächste Grund ist ein Traum. Und zwar sah al-Imam al-Bukhari rahimahullah den edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam im Traum, als stünde er vor ihm. In seiner Hand war ein Fächer, Fächer dieses zum Fliegen wegmachen, mit dem er Fliegen von ihm fernhielt. Also al-Imam al-Bukhari nimmt so einen Fächer und macht so, damit die Fliegen weggehen vom Propheten alaihi salatu wassalam. Al-Bukhari rahimahullah fragte dann die Traumdeuter und sie sagten, du wirst die Lügen von ihm abwehren. Subhanallah. Das war mit ein Grund, warum er sich sagt, okay, ich beschäftige mich mit den Hadithen des Propheten sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. So, jetzt hat er sich an die Arbeit gemacht. Wie lange hat das gedauert, Hadithe zu sammeln? 16 Jahre. 16 Jahre. Und er sagte, ich habe diese Hadithe in Sahih al-Bukhari aus 600.000 Hadithen auserlesen, die authentisch sind. Also er, al-Bukhari rahimahullah, kannte 600.000 Sahih-Hadith. Von diesen 600.000 hat er, man sagt, ungefähr 7.000 und netto sind es ungefähr 4.000, 3.500 bis 4.000 Hadithe. Also ohne die Wiederholung. Denn, das hatte ich glaube ich schon mal erwähnt, al-Imam al-Bukhari rahimahullah erwähnt einen Hadith manchmal in mehreren Kapiteln. Warum? Ja, weil al-Nabi sallallahu alaihi wasallam spricht über mehreres. Einmal über das, in einem selben Hadith. Also erwähnt er diesen Hadith im Kapitel 1 und dann im Kapitel 15 auch nochmal. So, wenn wir das jetzt rausnehmen würden, diese Wiederholungen, wenn wir netto lassen, jeden Hadith nur einmal erwähnt, sind es zwischen 3.000 und 4.000 Hadithe von Sahih al-Bukhari. Die hat er jetzt auserkoren aus wie viel? 600.000 Sahih-Hadith. Er kannte natürlich noch andere, aber das sind die besten. Also hat er die stärksten der stärksten Hadithe niedergeschrieben. Und das zeigt natürlich, was für eine grandiose Leistung Al-Imam al-Bukhari geleistet hat. Wichtig hier ist zu wissen, einige Kritiker kommen und sagen, kann ja gar nicht sein. Wann hat er diese Hadithe gesucht und wann, also 16 Jahre, 600.000 Hadithe, ja, das ist rechnerisch, geht das ja gar nicht. Wenn er die nur aufschreiben würde, würde das ja viel länger dauern. Nun, die Antwort lautet, erst einmal, wir haben es mit einem Genie zu tun. Das war ja, das haben wir das letzte Mal schon erwähnt. Ja. Sobald er ein Buch liest, ist es gespeichert. Die eine Sitzung mit diesen 100 Hadithen, die da zusammengewürfelt wurden und er hat sie wieder geordnet. Also Imam al-Bukhari, rahimahullah, war ein Genie. So. Und alhamdulillah, diese Ummah hat viele Genies gehabt. Ja. Abu Huraira und andere, radiallahu anhum, später. Ja. So, Nummer zwei. Wann hat denn der angefangen, die Hadithe zu lernen? Ja. Genau. Genau, als Kind hat er schon angefangen. Der hat doch nicht erst angefangen mit 18. Das heißt, der hat schon angefangen, Hadithe auswendig zu lernen, schon als Kind. Zweitens oder drittens, was wir wissen müssen, die wichtigste Arbeit dabei ist ja zu wissen, wer ist der Überlieferer. Das ist ja, also nur, also das ist schon eine Riesenleistung, ja, dass du die Hadithe hörst und aufschreibst, aber die schwierige Aufgabe ist was? Welcher Hadith ist jetzt authentisch und welcher nicht? Das heißt, du musst jetzt die Überlieferungsketten studieren. Das ist die Biografien erstellen. Du musst doch wissen, wer, der ist Abdullah. Welcher Abdullah jetzt? Abdullah ibn Abdurrahman oder Abdullah ibn Zayd? Welcher Abdullah? Und wenn wir den jetzt kennen, das war jetzt nur fiktiver Name, ja, nur so ein Beispiel. Wenn wir ihn jetzt kennen, wo hat er gelebt, wer war sein Schüler und ist er vertrauenswürdig oder nicht? Bis welchem Alter ist er vertrauenswürdig? Die Hadith-Wissenschaft. Ein Orientalist hat gesagt, also das, was die Muslime erreicht haben, gab es noch nie, wird es auch nie geben. Wegen einem Mann haben sie die Biografie von einer halben Million Männer studiert. Wegen einem Mann, wen denn? An-Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Wegen einem Mann, Allahumma salli wa sallam ala Nabiyyina Muhammad, wegen dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam, haben sie was getan? Die Biografie von einer halben Million, 500.000 ungefähr, Biografien, wo lebte der und wann ist der und was hat er gesagt und warum und was hat der eine, der hat gesagt, der ist vertrauenswürdig, aber der sagt, nein, der ist nicht vertrauenswürdig. Aber Sekunde, warum? Dann fragen wir den Dritten, aber warum? Ja, Sekunde mal, weil danach, bevor seine Bibliothek verbrannt wurde, war er vertrauenswürdig, danach musste er vom Gedächtnis aufsagen und er war nicht so ganz im Gedächtnis und so. Und du hattest keine Cloud, wo alles gespeichert ist. Kannst du mir mal deine Forschung schicken? Klick. Nein, nein, schön. So, fütter mal den Esel jetzt hier und los geht's. Bismillah. Wohin? Ja, wir gehen jetzt. Der war wo? Bukhara. Usbekistan. Jetzt geht's los. Dahin, dorthin und so weiter. Und deswegen, Imam al-Bukhari hat ein riesen historisches Werk. Er hat mehrere historische Werke. At-Tarikh al-Kabir, das große historische Werk, Bände, und das sind alles Biografien. Und die Hadith-Gelehrten, das ist ja für uns noch schwieriger als Primärliteratur. Ja. Die Hadith-Gelehrten sagen, Hadith-Wissenschaftler haben es schwer, durchzublicken in dieses Werk, in dieses historische Werk. Also da musst du ein riesen Hadith-Wissenschaftler sein, damit du mit Imam Bukhari, damit du den überhaupt verstehen kannst, was der da sagt. So genau war er, rahimahullah ta'ala. Auf jeden Fall, dieses Hadith-Werk hatte er ja nebenbei schon verfasst. Wer ist der und wer ist der und wer ist der? Und dann fragt er, was sagt der über den und so weiter. Das heißt, mit dem Auswendiglernen hat er was getan, hat auch die Biografien studiert. Also es war jetzt nicht so, nachdem Ibn Rahawai ihm gesagt hat, den Studenten gesagt hat, wie wär's, wenn es jemand macht? Okay, dann fangen wir mal an. So, wer bist du eigentlich und wie heißt du? Nein, sondern diese Arbeit hat er ja schon jahrelang vorher getan. Nur was ist jetzt die Aufgabe? Die Zusammenfassung. Also das jetzt zu verschriftlichen. Indem er eben die richtigen Reihenfolgen, die richtigen authentischen Überlieferungswege aufschreibt und die nicht so authentischen weglässt. Dabei hat er immer, sobald er anfangen wollte zu schreiben, Istikhara gebetet. Immer, nicht einmal zu Beginn, nein. So, jetzt geht's weiter, schreibe ich an Sahih Bukhari, Istikhara gebetet. Ob denn diese Hadithe da rein sollen oder nicht? Und er hat auch immer gebetet. Und er war sehr oft auch in Ar-Rawda, um diese Hadithe zu schreiben. Das heißt also, und wir haben gesehen, welche Ibadat er vollzogen hat. Er war also ein Mensch, der Allah Azza wa Jalla sehr viel angebetet hat und mit sehr viel Iman dieses Werk geschrieben hat. Nun, die Bedingungen des Imam al-Bukhari waren natürlich allgemein die Bedingungen der Hadith-Wissenschaft. Und zwar, ein Hadith ist dann authentisch, wenn er 5 Bedingungen erfüllt. Zum einen die Kontinuität der Überlieferungskette, dass da keine Lücke ist zwischen An-Nabi alayhi salatu wassalam und Al-Imam al-Bukhari. Das heißt, er sagt, mein Lehrer sagt, dass sein Lehrer sagt, dass sein Lehrer sagt, dass Al-Sahabi sagt, dass An-Nabi sallallahu alayhi wasallam sagt. Und in Sahih al-Bukhari sind die kürzesten Überlieferungsketten bestehen aus drei. Also Al-Bukhari rahimahullah hat Tabi'i Tabi'in getroffen. Er hört von Tabi'i Tabi'in, dieser vom Tabi'i, dieser vom Sahabi und der vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Dann gibt es mit vier, dann gibt es mit fünf, dann gibt es mit sechs, mit sieben, also Tradenten, Überlieferer. Und es gibt extra Werke dazu, die Dreier-Hadithe, die Vierer-Hadithe, die Fünf. Was heißt das? Also in denen die Überlieferungskette aus drei Überlieferern besteht. Oder eben aus vier, aus fünf. Das heißt, die erste Bedingung ist Kontinuität der Überlieferungskette. Die zweite Bedingung ist, dass die Überlieferer zum einen vertrauenswürdig sind und geistig fähig sind. Also eine religiöse Bedingung und eine medizinische, geistige Bedingung. Also er soll ein Rechtschaffener sein. Bedeutet was? Er ist nicht für Sünden bekannt. Natürlich große Sünden jetzt, kleine Sünden. Selbst Propheten können kleine Sünden begehen nach Aqidat Ahlus Sunnati wal Jama'a. Es geht darum, er ist nicht bekannt für seine großen Sünden. Das bedeutet, er sündigt nicht. Also man hat ihn noch nie gesehen, wie er sündigt, die großen Sünden. Und er ist kein Lügner. Das gehört dazu. Also er sündigt nicht. Also die religiöse Bedingung, er begeht keine Sünde, keine große Sünde. Er ist nicht bekannt für seine Lügen. Also er lügt nicht. Und hier gibt es eine Geschichte, einige sagen, es ist nicht authentisch, andere sagen, es ist authentisch, dass Al-Imam Bukhari, andere sagen, es war nicht Bukhari, es war ein anderer, ist wie dem auch sei. Es heißt, ein Hadith-Gelehrter ist lange verreist, um einen Hadith zu hören. Und dann ist er angekommen, Assalamu alaikum, alaikum salam, bist du der und der? Ja, okay. Da sieht er, wie dieser Mensch sein Tier lockt mit einem Korb, ja, da sagt ihm, komm her, komm her. Und das Tier kommt, Pferd, Esel, irgend so ein Tier, Kamel. Und dieser Korb war leer. Da sagte er ihm, also wenn du ein Tier anlügen kannst, kannst du auch mich anlügen. Salam alaikum. Und ist gegangen. Ob diese Geschichte stimmt oder nicht, ist egal. Auf jeden Fall, die Gelehrten waren strikt. Also bei denen gab es keinen Spaß. Das heißt also, sie waren sehr bedacht, dass der Überlieferer ein vertrauenswürdiger Mensch ist. Wir leben in einer Zeit, leider, möge Allah uns bewahren, in der wir gar nicht mehr vorstellen können, dass ein Mensch nie lügt. Ach, das gibt's nicht. Einmal wird er doch. Yani, wir leben so in einer schlimmen Zeit, in der es gibt's nicht, dass jemand nie und nimmer. Gibt's nicht. Aber früher, selbst die Kuffar haben sich geschämt zu lügen. Selbst Ungläubige, nein, ich sterbe lieber, als dass ich lüge. Und in die Geschichte von Abu Sufyan hatten wir ja, bevor er Muslim wurde. Und er war bei Heraklius. Und er hat gesagt, wenn die Leute mich nicht der Lüge bezichtigen würden, ich hätte falsch geantwortet. Er hat ihn ja gefragt, passiert dies und was da. Er hätte ja ihm sagen können, nee, und das ist ein Lügner, also Nabi alayhi salatu wasalam, Hasha alayhi salatu wasalam und dies. Nein, er hat die Wahrheit gesagt. Warum? Er schämt sich. Das heißt, nicht zu lügen war früher mal die Regel. Also deswegen gab es auch viele Menschen, die nie gelogen haben. Man lügt nicht. Aber da wir so anfällig sind für schlechte Charakterzüge, können wir das gar nicht mehr vorstellen. Genauso wie wir uns nicht vorstellen, wie kann man Koran in einer Nacht lesen, sowas, eine Rak'a, sowas. Ja, okay, alles klar, Uthman hat's gemacht, aber eigentlich sowas. So, yani, wir können das nicht nachvollziehen. Oder Schäfer oder Bukhari, wie kann man sofort alles auswendig lernen? Sowas gibt es nicht. Das heißt, damals, wobei es heute immer noch Genies gibt, ja, die alles auswendig können, also sofort lernen und so weiter. Das heißt also, die Bedingung ist, er lügt nicht, er sündigt nicht und er ist geistig fit, sodass er keine Fehler macht. Und ich hatte mal, wann war das? Letzte Woche oder vorletzte, als wir über die Muwahhidun gesprochen haben, wie sie alle malikitischen Werke verbrannt haben. Und da war ja die Mudawwana von Imam Suhnun, war futsch, war weg. Und dann gab es, nachdem die Muwahhidun gefallen sind, gab es einen Gelehrten, der hat Mudawwana, das sind heute 6 Bände, auswendig vorgetragen. Und dann hat man später Manuskripte gefunden von der Mudawwana und hat verglichen und dann war der Unterschied nur manchmal anstatt fa, wa. Anstatt und dann. Ansonsten, Al-Mudawwana, wisst ihr, was das ist? Suhnun fragt Abdurrahman ibn al-Qasim, rahimahullah, was sagte Malik über dies und dies und dies? Er sagte das und das und das. Also richtig, also Erzählungen über Imam Malik, was sagt er da und was sagt er da und über was sagt er das und wie. 6 Bände hatte der Mann auswendig. Al-Imam Ahmad hatte 1 Million Hadithe auswendig. 1 Million mit Überlieferung, es kennt der Habibi nicht, qala Rasulullah direkt, sallallahu alaihi wasallam. Natürlich 1 Million nicht nur Aussagen des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Aussagen des Propheten, alaihi salatu wasallam, Aussagen der Sahaba, Aussagen der Tabi'in. Eine Datenbank war das. Das war ein, wie viel Terabyte sind das? Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Plus die Biografie der Überlieferer natürlich. Der sagt ja nicht, okay, der sagt das, der sagt das, der sagt. Wer ist denn das? Weiß ich gar nicht. Nee. Sondern der sagt ja dann auch die Biografien. Das alles da drin. Also die Hadith-Wissenschaftler, die haben gesagt, der darf keine Fehler machen. 1 Fehler, 2, 3 Fehler. Oh, tut mir leid, jetzt wird er zum Hassan. Also nicht also sahih, authentisch, sondern Hassan, gut. Güteklasse B. Geht auch, ja, geht auch, aber wegen 3 Fehler. Das, also die waren knallhart in dieser Sache. Natürlich gab es Leute, die haben abgelesen, nicht auswendig. Das hatten wir bei Imam Ahmad, rahimahullah, haben wir gesagt, wenn er vorgetragen hat, hat er abgelesen. Er konnte es auswendig, aber wenn er vorgetragen hat, hat er abgelesen. So. Und die Ulama, die sagen dann, ich habe gelesen, ich habe gehört. Also guckt mal, wie detailliert die, deswegen die Orientalisten, keine Muslime, ich rede von Nicht-Muslimen, die haben gesagt, also Hadith-Wissenschaft, das ist nicht normal sowas. An-Nasa'i, inshallah reden wir auch über ihn, wenn Allah erlaubt, sagte, ich bin einmal zu seinem Sheikh gegangen, also das erste Mal jetzt. Und da hatte ich eine Kleidung an und dieser Imam, der hatte ein bisschen Stress mit dem Herrscher. Auf jeden Fall, und da hatte er gedacht, das ist ein V-Mann. An-Nasa'i sei ein V-Mann. Also hat er gesagt, Entschuldige, darfst hier nicht bleiben. Geh bitte raus. Also ist An-Nasa'i ans Fenster von der Moschee und hat mitgehört. Bis später, dann, alhamdulillah, wurde bekannt, okay, guck mal, das ist An-Nasa'i und so weiter. Deswegen An-Nasa'i unterscheidet, ich hörte ihn oder er hat mir gesagt. Saß er vor ihm in seiner Runde, dann sagt er, der Sheikh sagte mir. Hat das aber aus dem Fenster gehört, sagt, ich hörte ihn. Ist doch gehupst wie gesprungen, oder? Am Ende hast du deinen Sheikh gehört. Ne, Sekunde, was gehupst wie gesprungen? Hadith-Wissenschaft. Präzision bitte. Al-Imam Muslim, rahimahullah ta'ala, das ist ja. Al-Imam Muslim, rahimahullah ta'ala, der sagt, anstatt, es gibt Akhbarana und Haddathana. Gehobst wie gesprungen. Es verkündete uns, es berichtete uns. Dann sagt Imam Muslim, der sagte, verkündete. Aber er sagte, der andere sagte, berichtete. Junge, ist doch das Gleiche. Am Ende hat das ihm gesagt. Ne, was Gleiche? Was Gleiche? Das sind unsere Historiker, unsere Hadith-Wissenschaftler. Das ist nicht, ich schreibe mal das irgendwas auf. Also die Ulama sagen, keine Sünde, keine Lüge, er muss geistig fit sein. Er darf nicht jemand sein, der zu einer Bid'a aufruft. Also die Bid'a darf keine Kufr-Bid'a sein. Jemand hat eine Bid'a, die Kufr ist. Eine Erneuerung in der Religion, die ein Unglaube darstellt. Man überliefert nur von Muslimen. Das ist wichtig. Nur ein Muslim. Aber der ist super, der ist auch Maschine. Egal, ist kein Muslim. Wir nehmen nicht von den Nicht-Muslimen. Hadithe jetzt nicht, dass du sagst, okay, ich darf keine Medizin studieren beim Professor. Sondern es geht hier um die Hadithe des Gesandten, alayhi salatu wassalam. Also, die Bid'a darf kein Kufr sein, und wenn sie kein Kufr ist, so die nächste, sind wir da fertig jetzt? Kein Kufr, okay. So, nächste Bedingung, er darf kein Verfechter dieser Bid'a sein. Kein Aufrufer zur Bid'a. Er selbst für sich macht diese Bid'a, aber er redet jetzt nicht den ganzen Tag rum, ihr müsst es machen und wie gut das ist und so. Wenn diese beiden Bedingungen erfüllt sind und er kein Lügner ist und er geistig fit ist und er keine Sünden begeht, dann nehmen sie von ihm. Also, die Überlieferungskette kontinuierlich, dann haben wir der Tradent selbst, religiös und diese geistige Fähigkeit, dann, dass dieser Hadith keinen nicht sichtbare Fehler hat. Und das ist, das hatte ich glaube ich letztens auch erwähnt, die Königsdisziplin der Hadith-Wissenschaft. Und da war Al-Bukhari, rahimahullah, ein Meister. Ein Meister. Besonders in seinem Werk, im historischen Werk, redet er über diese Sache. Ja, aber diese verborgenen Fehler sind wie zum Beispiel, viele haben nicht mitbekommen, dass ein Überlieferer, dass er erst mit 60 nicht mehr vertrauenswürdig ist. Man denkt, Junge, der ist doch vertrauenswürdig. Guck mal, die Biografen, die anderen, die Historiker, die haben ihn getroffen, als er 30 war, als er 40 war, als er 50 war, als er 59 war. Im Jahre dies und jenes habe ich ihn getroffen und Allahu Akbar, was für ein Mann, Masha'Allah, und der überliefert und so weiter. So, jetzt denken die anderen, alles klar, der ist authentisch. Jetzt kommt Al-Bukhari und sagt, aber Sekunde mal, das ist nur bis 59. Ab 60, was ist da passiert? Er wurde krank, die Bibliothek ist verbrannt, seine Bücher wurden geklaut. Es ist viel passiert in der Geschichte des Islams. Ab 60, nein, prüf mal dieser Hadith. In welchem Jahr wurde er überliefert? Von wem? Von dem und dem. Aha, von dem und dem. Wann ist er denn geboren? Geboren im Jahr so und so. Aha, also das heißt, sein Lehrer war dann wie alt? 62, siehst du? Also ist doch nicht authentisch. Habt ihr das verstanden? Jenny, du musst gucken, da ist nicht dieses Deutliche, alle wissen, der abgestempelt, von dem nimmt man nicht. Nein, alle sagen, der ist toll. Aber dieser Hadith, das kann nicht stimmen. Das ist ja, warum sucht man nach dem Fehler? Du musst erstmal einen Verdacht haben. Du musst diesen Riecher haben. Das kann nicht sein. Da muss was faul sein. Okay, dann auf die Suche jetzt. Du siehst, authentisch, okay, nächstes Buch. Authentisch, nächstes Buch. Historische Werke. Und diese historischen Werke, das ist ja nicht so mit Fazit und so. Ich war in Bagdad und dann habe ich getroffen. Also du musst ja die ganze Geschichte durchlesen, bist du, und dann, und deswegen authentisch. Aha, okay, authentisch. Diese Systematik im Schreiben, gab es ja mit der Zeit, also dürft ihr es nicht euch vorstellen, so wie heute wissenschaftliches Arbeiten geschieht, wie schreibst du Fußnoten, wann brauchst du Anführungszeichen, diese Sachen, alle paar Jahre ändert sich das. Und früher waren die Gelehrten in ihrer Schreibweise nicht so systematisch. Schau dir Aqidat Tahawiyya an. Da geht's mal über Iman Billah, dann Al-Qadar, Qadar, dann Malaika, dann doch mal Allah Azza wa Jal, dann wieder Qadar. Diese Systematik kam später. Und das erschwert natürlich, dann such mal bitte schön nach einem Thema. Such mal nach dem Thema XY in einem Werk, wo es nicht systematisch ist und ohne Inhaltsverzeichnis. Viel Spaß, du musst das Buch durchlesen. Das heißt, damit du weißt, was für eine Anstrengung ist, ich will jetzt wissen, dieser Tradent, was ist mit dem? Alle sagen, der ist authentisch, aber geht nicht. Kann nicht sein. Also wird geforscht und geforscht und geforscht und geforscht und geforscht, bis man am Ende herausfindet, das war das Problem. Die haben den getroffen, bevor die Bibliothek verbrannt war. Entschuldigt, das Beispiel ist jetzt nicht das allerbeste, ja? Also diese Hadith-Wissenschaft ist riesig. Aber nur damit ihr etwas, ja, habt, womit ihr euch das vorstellen könnt. Also diese Illa nennt man das. Illa, diese verborgene, nicht geheim, also verborgene Fehler, nicht so deutliche Fehler darf nicht da sein. Das bedeutet also, wisst ihr, was das bedeutet? Wenn man diese Definition lernt, dann sagt man, okay, mashallah, ja, kontinuierliche Überlieferungskette und bla 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 und so weiter und so fort und keine verborgenen Fehler, Punkt. Weißt du, was das heißt? Das heißt also, diese 4000 Hadithe in Sahih Bukhari wurden Hadith für Hadith geprüft, ob es verborgene Fehler gibt. Was ist das für eine Arbeit? Das ist nicht, okay, schreib mal auf und wenn sich jemand mal meldet, nehmen wir es wieder raus. Nein, nein, das wird erst da reingeschrieben, wenn wir uns sicher sind, keine verborgenen Fehler. Und die nächste Bedingung, es darf keinem Authentischeren widersprechen. Ein Hadith ist dann sahih, wenn er keinem anderen auch sahih Hadith widerspricht. Beide sind sahih. Der eine sagt, geh nach rechts, der Hadith, der andere sagt, geh nach links. Beide sind sahih. Okay, dann nicht. Müssen wir mal gucken, welcher ist authentischer und so weiter und so fort. Was für eine Leistung. Was für eine Leistung. Damit du dann am Ende ganz normal sitzt. Rawahul Bukhari. Alles klar. Weißt du, dieses Rawahul Bukhari? Bukhari hat es überliefert. Rawahu, also überliefert von Bukhari. Weißt du, was dahinter alles passiert ist? Damit du einfach weißt, Alhamdulillah, authentisch. So, dieses Werk nun hat Al-Imam al-Bukhari seinen Lehrern vorgetragen. Wie Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, und anderen. Der hat nicht gesagt, alles klar, Allahumma barik, also grandiose Leistung, ja, alles klar, ich druck's jetzt, drucken gab's noch nicht, ich veröffentliche es jetzt. Nee, Imam Ahmad, kannst du mal lesen bitte? Guck mal, ob das richtig ist. Yahya ibn Ma'in und andere. Das heißt, Sahih al-Bukhari, die Leute haben nicht gesagt, Allah, guck mal, Bukhari, das hört sich so schön an, dein Name, wir vertrauen dir. Oder Junge, du hast so viel erlitten, so viel gelitten, weißt du was? Stempel drauf. Nein. Komm mal her. Komm. Wo ist dieser Hadith? Was ist das? Und so weiter. Und das ging wie viele Jahre? Jahrhunderte so. Und es gab Leute, die gesagt haben, Sekunde mal, dieser Hadith ist nicht authentisch. Das gab es. Wie Ad-Darqutni. Der hat um die 100 Hadithe kritisiert in Sahih al-Bukhari. Ja, ist er dann nicht authentisch? Doch, aber das zeigt dir, was Sahih al-Bukhari ist. Der hat sämtliche Tests bestanden. Es ist nicht so, dass die Muslime gesagt haben, Allah, mashallah, der betet viel, der muss richtig liegen. Nee, komm mal her, gib mal her dein Buch. Und dann prüfen wir mal und dann geht's ab. Es gibt Hadithe, die sieht Al-Bukhari für authentisch an, Muslim nicht und andersherum. Viel Spaß. Das heißt, ich meine jetzt nicht in Sahih Bukhari selbst, aber wobei auch in Sahih Muslim. Aber wir müssen auch, wir werden gleich sehen, inshallah ta'ala, warum. Weil die Bedingungen von Bukhari ist etwas, nicht die kompletten Bedingungen, das sind die Basics. Aber Al-Bukhari hat noch eine Bedingung, und zwar, diese Überlieferer, jeder muss ja von dem anderen gehört haben, sonst wäre es ja eine Lücke. Wenn ich sage, mein Urgroßvater sagte mir, wann soll ich ihn getroffen haben, bitteschön? Als ich geboren wurde, war er ja schon lange tot. Wenn ich sage, mein Großvater sagte mir, okay, danke, Sekunde mal, wann bist du geboren? Wann ist dein Großvater gestorben? Der ist gestorben, da warst du 2 Jahre alt. Geht nicht. Die Ulama diskutieren, ab wie vielen Jahren nehmen wir das überhaupt an? Mit 5, mit 4, mit 6? Einige sagen, wenn er unterscheiden kann zwischen Ba'lun und Baghlun. Ba'l ist Ehemann, Baghl ist Maulesel. Was ist der Unterschied? Punkt. Hat er so viel Verständnis, dass er weiß, okay, das ist das und das, also kann er das unterscheiden? Ab dann. Wie viel ist das? 5 Jahre, 6 Jahre, 4 Jahre, je nachdem. Das ist eine Diskussion bei den Hadith-Gelehrten. Also noch einmal, die haben nicht einfach gesagt, okay, sehr schön, der betet viel, Allahu barik, mashallah, Allahumma barik, okay, ich nehme deine Hadith. Al-Bukhari, rahimahullah, sagt, guck mal, Nummer 1, die müssen in derselben Zeit gelebt haben. Al-Imam Muslim sagt, okay, das reicht mir. Sind sie beide vertrauenswürdig? Ja. Sie sind geistig fit? Ja. Gibt keine verborgenen Fehler und so weiter? Alles super. Alles klar, nehme ich. Bukhari sagt, nee. Was willst du noch? Ich brauche einen Beweis, dass er ihn getroffen hat. Die leben doch im selben Jahrhundert, in derselben Zeit, meine ich jetzt. Also Geburtstag und Todestag sind jeweils so, die Begegnung ist möglich. Und beide sind vertrauenswürdig, sie lügen nicht. Und er sagt, ich habe ihn gehört, er sagte mir. Das reicht doch, und das stimmt, das reicht. Al-Bukhari sagt, nein, ich brauche jetzt einen Bericht, ich forste jetzt die historischen Bücher, damit ich weiß, ob denn tatsächlich dieser in derselben Stadt war wie der andere. Damit ich weiß, er hat ihn gehört. Das ist eine höhere Gewissheit, das heißt nicht, der vertraut ihn nicht. Aber wir wissen, Gewissheit hat ja Stufen. Er will auf Nummer sicher gehen. Und deswegen sagt man, Sahih Bukhari ist das authentischste Buch. Unter anderem wegen dieser Sache. Aber natürlich wegen, weil er ist der Meister schlechthin dieses Fachs. Ja, also wenn du die anderen Werke, nicht wir sind Laien, wir brauchen uns nicht mal den Titel anzuschauen, da blicken wir nicht durch. Ja, sondern wenn die großen Gelehrten dir dann erzählen, was da alles abgeht in diesen Werken von Imam Bukhari, dann weißt du, wer der ist. Also, Imam Muslim, rahimahullah, sagte, guck mal, sind beide vertrauenswürdig, gottesfürchtig und so weiter, rechnerisch stimmt, dass sie sich getroffen haben können, ja, reicht mir. Sind ja keine Lügner. Al-Bukhari sagt, nein, ich will einen Bericht, dass er ihn getroffen hat. Also, im Jahre so und so bin ich nach Kufa. Und in Kufa habe ich den und den getroffen. Alhamdulillah, alles klar, er hat ihn getroffen. Insgesamt, also 16 Jahre hat Imam al-Bukhari, rahimahullah, diese Hadithe gesammelt. Und dann hat er noch dieses Werk prüfen lassen, nochmal besprechen und so weiter. Insgesamt waren es 40 Jahre. Für dieses Werk. Nur er jetzt. Wir haben gesagt, der Daraqutni hat gesagt, Sekunde mal, das sind 100 Hadithe, die sind nicht so. Aber selbst wenn es 100 Hadithe wären, von 4000 Hadithe, was ist das für eine Prozentzahl? Die Mathematiker bitte.
0,7.
Sicher. Von 4.000.
Von
4.000. MashaAllah, 2,5%. So, und Ad-Darqutni liegt da falsch. Also das sagen die anderen Gelehrten. Imam Nawawi, Rahimahullah und andere sagen, also tut mir leid, ja, also das stimmt nicht. Die sind authentisch. Aber nur, dass wir wissen, die Ulama haben nicht einfach so das angenommen. Nein, nein, die haben das durchgeforscht, weil jetzt kommt einer wie Ad-Darqutni, Rahimahullah, und sagt, der ist falsch und da... Und nicht nur einfach, hallo, das ist falsch, sondern weil der Tradent, Überlieferer ist dies und der hat über ihn gesagt und du. So, jetzt kommt ein Nawawi, ein riesen Hadith-Wissenschaftler, abgesehen davon, dass er ein Hadith-Fiqh-Wissenschaftler war, ein riesen Hadith-Wissenschaftler. Und wenn er jetzt sagt, der Darqutni liegt falsch, dann ist es nicht nur, Junge, das ist Bukhari bitte, ja, du liegst falsch. Nee, nee. Guck mal, das, was du sagst, das stimmt nicht, weil der sagt, dass dies richtig ist. Also da wurde geforscht, da wurde gearbeitet, bis am Ende schlussendlich klar wurde, es ist authentisch. Und doch gibt es einige Hadithe, über die einige gesprochen haben, unter anderem Sheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala. Dafür wurde er kritisiert. Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Natürlich, die Gegner und Feinde von Al-Albani benutzen das, um ihn fertig zu machen. Oh, guck mal, der sagt, Sahih Bukhari ist falsch. Und so. Also erstmal, es geht um ein, zwei Hadithe. Zweitens, es geht um ein paar Worte. Also wenige Hadithe, ja, also nicht, dass jemand sagt, es waren drei und nicht zwei. Also wenige Hadithe, nicht hundert wie bei Darqutni, ja. Und die anderen, die Ulama sagen, da liegt Al-Albani falsch. Warum? Al-Albani, rahimahullah, hat ja auch nicht gesagt, ich grübel mal, es ist falsch. Sondern er sagt, guck mal, ich habe mir die Biografien durchgelesen. Und ich komme zu einem anderen Entschluss. Aber dann kommen die anderen und sagen, tut mir leid, Sheikh Al-Albani, deine Einschätzung ist falsch. Das mag ja sein, das ist ja nicht schlimm. Ganz im Gegenteil, das zeigt doch, wie gewaltig diese Religion ist. Wir haben kein blindes Folgen. Nein, sondern wir prüfen und so weiter und so fort. Also es ist eine lebendige Religion. Und Al-Albani, rahimahullah ta'ala, wenn er nach Forschungen und Anstrengungen sagt, das ist nicht richtig. Okay, bitteschön. Er hat es ja nicht aus eigener Neigung gesagt, sondern, und dann liegt er falsch. Bitteschön. Wo liegt das Problem? Ein Wissenschaftler liegt mal falsch. Ist das ein Problem? Aber das zeigt, wie gesagt, dass dieses edle Buch, Sahih al-Bukhari, geprüft wurde und geprüft wurde und geprüft wurde und geprüft wurde und so weiter und so fort, so dass man schlussendlich zum Entschluss gekommen ist, die Hadithe des Sahih al-Bukhari sind authentisch. Da brauchst du nicht mehr nachzufragen, sondern wenn du hörst, Rawahu al-Bukhari, bedeutet das, dieser Hadith ist authentisch. Nun, al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, starb dann mit 62 Jahren ungefähr, rahimahullah ta'ala, mit einem Leben voller Anstrengung für Allah Azza wa Jalla. Ich hatte ja das letzte Mal erwähnt, er wurde vertrieben auch aus einigen Städten, obwohl er dann am Ende seinen Höhepunkt der Karriere erreicht hat. Aber Allah Azza wa Jalla prüft seine Diener. Je näher sie zu Allah kommen, umso mehr werden sie geprüft. Und abschließend, wenn wir sehen, was für ein edles Leben er geführt hat, und andere, ja, wir haben ja diese Woche mitbekommen, dass jemand gestorben ist, ja, ein Rapper, ich persönlich habe noch nie was von ihm gehört, ja. Und subhanallah, auch gestern oder vorgestern, auch in Tunesien, ein Rapper, gleich alt, auch, ja, Baujahr, gleich, Ich meine, möge Allah mit den Muslimen gnädig sein. Ja? Also das, mir geht es jetzt nicht darum zu urteilen, über Allah Azza wa Jalla überurteilt. Aber ich meine, schaut euch an, mit was verbringt man sein Leben. Die haben geredet, Bukhari hat geredet. Also die haben mit der Zunge ihr Leben verbracht. Bukhari hat mit seiner Zunge, rahimahullah, sein Leben verbracht. Aber für was hast du deine Zunge eingesetzt? Dass die Leute näher kommen zu Allah und seinen edlen Propheten alayhi salatu wassalam kennenlernen? Oder dass die Zeit der Menschen vergeudet wird? Und keiner hatte wohl gedacht, dass er jetzt stirbt. Aber der Tod kommt und fragt dich nicht, willst du nochmal dich entschuldigen bei deiner Mutter? Willst du doch nochmal anfangen zu beten? Wenn der Tod da ist, ist vorbei. Also bereite dich für deinen Tod vor. Nimm dir diese edlen Gelehrten als Vorbild. Auch wenn du nicht der Hadith-Wissenschaftler, du wirst kein Bukhari. Aber sei der Sanitäter, der diese Medizin verabreicht. Du wirst nicht das Medikament herstellen. Das hat al-Bukhari geprüft und so weiter und hat gesagt, bitteschön, das ist das Medikament. Aber du wirst es verabreichen. Balliru anni walau aya. Übermittelt über mich, auch wenn es nur eine Aya ist, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Also nutze dein Leben. Vielleicht ein Hadith, den du postest, eine Aya, die du weitergibst, ist der Grund, warum Allah subhanahu wa ta'ala dir ein gutes Ende gibt. Möge Allah azza wa jal uns ein gutes Ende geben. Möge Allah azza wa jal mit den Muslimen gnädig sein. Möge Allah azza wa jal al-Imam al-Bukhari reichlich dafür belohnen, für seine Arbeit. Möge Allah ihm die höchsten Stufen des Paradieses geben. Möge Allah uns mit ihm vereinen und mit dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.